Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Norman Grauer heiße ich, seit 8 Jahren Pfarrer in der evangelischen Kirche in Holzgerlingen. Und ich schreibe mir alle auf, die jetzt aus Holzgerlingen hier sind. Nein, ich freue mich, hier sein zu können und einen Dienst hier zu tun. Wir fangen gleich an. Der große Hirte. Ich habe immer so im Ohr der gute Hirte. Aber der große Hirte, der begegnet eigentlich nur an dieser einen Stelle im Hebräerbrief und die hat mich doch gepackt. Und darüber möchte ich heute zu Ihnen und zu euch reden. Ich lese aus Hebräer 13, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes. Der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Geschwister im Glauben, liebe Gottesdienstbesucher, der große Hirt ist Jesus. Die Bibel kennt ja viele andere Hirtengestalten. Abraham, Isaak, Jakob, Mose sogar hütete die Schafe des Schwiegervaters, bis er zum Hirten des Volkes Israel werden sollte, um es aus der Sklaverei hinauszuführen. David, der Hirtenbub, der als solcher gesalbt wird, der das Lied vom guten Hirten aufgeschrieben hat. Es tröstet ja bis heute unzählige Menschen. David hat den Ort des Tempels und der Anbetung finden dürfen und hat gleich auch die schönsten Lieder für diese Sache geschrieben. Abraham, Mose, David, das sind auch alles Hirten, mit denen Gott auch einen Bund geschlossen hat. Aber der große Hirte ist ein anderer. Da ist Papst Franziskus in Rom. Und er erfüllt und füllt das Amt ganz anders und erfrischend für viele aus. Und viele horchen und blicken auf. Und unlängst hat er 2 römische Oberhirten heilig gesprochen. Vielleicht haben Sie es mitverfolgt. Und es beeindruckt mich immer wieder, dass in der katholischen Welt Kirche doch etwas ansichtig wird von der Idee des einen Leibes Christi. Da wird schon was sichtbar. Aber der große Hirte ist ein anderer. Wir gehen jetzt auf das Reformationsjubiläum zu. Vielleicht haben Sie das auch schon gelesen. Im Jahr 2017 feiern wir das. 500 Jahre Thesenanschlag durch Martin Luther. Und in der Folge davon die Entstehung der reformatorischen Kirchen. Luther verdanken wir viel, aber der große Hirte ist ein anderer. Und da ist Christoph Schroth, wo ist er denn? Da ist Christoph Schroth, euer Pastor, und ich denke, er macht seine Sache wirklich gut. Und da sind andere Hirtenmänner und auch Frauen, die ein Amt als Pastor oder Pfarrer ausfüllen, auch ich an meinem Platz in Holzgerlingen. Aber der große Hirte ist, Gottlob, ein anderer. Wir können unseren Dienst ja gar nicht tun. Der große Hirte ist ein anderer. Und da gibt es Männer und Frauen, Menschen in unserer Mitte, die Hirten sind. Menschen, die sich kümmern. Da gibt es Menschen, die behüten und die schützen, die anleiten und trösten. Menschen, die auf andere aufpassen und ihnen ins Leben helfen, ob das im Altenpflegeheim ist oder zu Hause in der Familie. Eltern, Geschwister, Lehrer, Ausbilder, Freunde, Sozial-Streetworker, Bewährungshelfer, Nachbarn, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in ihrer Gemeinde, echte Hirtenleute, die andere vor dem Verlorengehen bewahren, durch ihr Begleiten. Ein Schatz für Gesellschaft und Kirche. Aber der große Hirte ist ein anderer. Der große Hirte, das ist Jesus. Und das ist unsere Rettung. Denn jetzt gibt es ja keinen Grund, verzweifelt oder überheblich zu sein. Denn dieser große Hirt umfängt all unser Hirtesein mit seinen Grenzen und ach so menschlichen Schwächen. All das darf umgriffen sein vom großen Hirten. Er ist da, wir haben es gerade ja gehört, freu dich, er ist ja ganz nahe. Was macht ihn groß? Ich möchte da drei Gedanken mit Ihnen teilen. Was macht Jesus so groß? Die jungen Leute sagen ja immer, das ist groß. Ja, das ist schon ein richtiges Wort. Was macht ihn wirklich groß? Der erste Gedanke wäre, Jesus ist der große Hirte. Er sammelt die eine Herde. Er sammelt die eine Herde. Er sagt, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Eine Stärke unserer reformatorischen Theologie ist unser weiter und treffender Kirchenbegriff. Also die Antwort auf die Frage, wo ist Kirche Christi und was ist Kirche Christi? Jetzt sagen vielleicht manche, ist doch nicht wichtig, das vorher zu klären. Doch, das ist wichtig, weil Christus seiner Kirche die Verheißungen gegeben hat. Seiner Kirche. Gemeint ist die Kirche, weil wir darin Jesus selbst finden und sein Heil. Kirche, das müssen wir wissen, da brauchen wir Gewissheit. Ist hier Christus wirklich und schenkt sich mir? Wenn wir nachher Abendmahl feiern, macht es doch einen Unterschied, ob ich nachher rausgehe und sage, oh, es war ein nettes Gemeinschaftserlebnis mit lauter Gleichgesinnten. Oder ob ich sage, ich habe Christus empfangen. Der lebendige Hirt selber hat sich mir geschenkt. Leibhaftig, spürbar und mir damit alles gegeben, was ich brauche zum Leben und Sterben. Das ist gemeint mit der Frage, wo ist Kirche? Wo ist der Zuspruch der Vergebung, der Zuspruch Gottes? Diese Frage steckt da drin. Luther hat das mal hingeschrieben, eine Erklärung, was Kirche ist. Er schreibt, es weiß Gottlob, ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein so ihres Hirten Stimme hören. Das ist der Kirchenbegriff, der Zukunft hat. Und darin sind auch viele Unterschiede überwunden. Dieser Kirchenbegriff ist einfach. Die Glaubenden, die sich versammeln, um auf die Stimme des großen Hirten zu hören. Dort ist Kirche, dort ist seine Verheißung. 2 oder 3 in meinem Namen. Ich bin da. Also ereignet sich Kirche je hier oder auch dort, wo sich Menschen versammeln und auf das Wort von Jesus Christus hören. Das ist hier so gut wie in der Landeskirche, hier so gut wie in Rom oder einer heiligen Messe, in der Megachurch in den Vereinigten Staaten oder in einem verdreckten Winkel im Arbeitslager Nordkoreas. Das spielt keine Rolle. Da ereignet sich Kirche, wo Menschen miteinander die Stimme Jesu hören und ihr vertrauen. Darum habe ich auch überhaupt keine Schwierigkeiten, es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein. Hier sind meine Geschwister, die mit mir auf Jesu Wort hören. Aber es geht mir noch um was anderes. Das wäre ja schon groß. Es geht mir noch um was anderes. Ich erzähle das am besten. Im Jahr 2009 bin ich zum ersten Mal mit Holz Gerlingern nach Israel gereist. Es waren auch andere da. Große Reisegruppe. Und durch mein Studium der Theologie und Begegnung mit vielen jüdischen Menschen, da war ich auch vorgeprägt. Und da standen wir dann in Timna, so im Süden des Landes, in so einem Park. Und da war ein Modell, 1:1, ein Modell der Stiftshütte aufgebaut. Das war sehr überraschend, das war richtig toll. Und da habe ich in der Andacht unter uns als Christen eine Andacht gehalten und versucht, diese Stiftshütte mit den Einrichtungsgegenständen zu erklären und wie man das von Jesus her und seinem Hohepriesteramt deutet. Etwas so, wie es der Hebräerbrief auch tut. Und dann kam plötzlich über den Platz eine Nachricht, jetzt gibt's hier gleich eine Führung. Eine jüdische Frau wird jetzt das Zelt aufschließen und uns da durchführen. Da machen wir mit, ist doch klar. Und da habe ich vorher noch meine christliche Gemeinschaft versucht, dann vorzubereiten. Sagt, Leute, geht es ja nicht da rein und sagt, ja, aber unser Pfarrer hat gerade gesagt, das bedeutet was mit Jesus. Geht ja nicht da rein und sagt, es ist unsere Stiftshütte, ein Bild für Christus und seinen Dienst und sein Opfer. Sondern wir wollen jetzt respektvoll hören, wie jüdische Menschen uns ihre Stiftshütte erklären. Ohne dass wir gleich ihre Bibel sozusagen wieder in unsere Tasche stecken. Ohne Bevormundung, sondern in diesem Respekt auch vor unserer Geschichte und was wir auch diesen Leuten eben angetan hatten. Und dann standen wir da und dann kam diese jüdische Frau und wir standen vor dieser Zeltbahn und ich war nun sehr gespannt. Und dann beginnt sie und sie stellt eine Frage. Warum, sagt sie, warum gibt es an dieser Stiftshütte nur einen Zugang, vor dem wir da standen, nur eine Tür hinein in diesen heiligen Bereich? Und sie beantwortet ihre Frage selber. Weil Jeshua sagt, ich bin die Tür. Ich war wie vom Donner gerührt. Ich dachte, ich habe mich verhört. Wie? Da steht eine jüdische Frau vor uns und erklärt uns das Heiligtum und sagt, weil Jesus sagt, ich bin die Tür. Und es war das eine messianische Jüdin, eine Jüdin, die an Jesus als den Messias glaubt. Und hat uns hier eine Führung hingehalten, ich konnte meine Andacht einpacken, ja. In einer Tiefe und Klarheit auf Christus hin allgedeutet, die ganzen Altäre und die Opferprozente und der hohe Priesterdienst und alles. Ich stand da in der Wüste und dachte, wo bin ich? Das war ein neues Paradigma, das kannte ich nicht, das wusste ich nicht, dass das gab. Ich konnte es nicht fassen. Eine jüdische Frau erklärt Heiden aus Deutschland und Frankreich die Sache mit Jesus. Und da ging es mir durch den Kopf, das ist wie ganz am Anfang. Das gab es lange nicht, aber das ist wie am Anfang, als die jüdischen Menschen in die Welt hinausgingen und nach Europa kamen und den Heiden dort erklärten, wie das mit Jesus ist. Und da ging mir ein Licht auf. Die große Herde, die eine Herde, die Jesus sammelt, besteht aus Juden zuerst und Heiden. Das wusste ich wohl, theoretisch. Aber nun sah ich, hier beginnt das. Es ist schon da. Jesus ist für uns aus den Völkern. Und die Juden haben ihren eigenen Weg. So hat man das immer gehört und offiziell verlautbaren lassen. Aber wie sah ich, wir haben einen Gott und Herrn, der sein Wort gibt und sein Wort hält. Jesus, der große Hirte, sammelt gegenwärtig immer mehr seiner jüdischen Geschwister zu seiner Herde. Das geschieht heute. Und das ist was Neues auf der Weltuhr für mich. Immer mehr messianische Juden kommen zum Glauben an Jesus. Jesus macht das, er erscheint den Menschen in Träumen oder Visionen oder eine hat uns erzählt, sie hat das Neue Testament, Matthäus gelesen und kam so zum Glauben an Jesus und ihre Mama wollte sie dann zum Psychiater schicken. Schatz, das geht vorbei. Ja, das ist für Juden ist ganz, ganz heikel, wer da sich bitte auskennt, kann das nachvollziehen. Aber Jesus sammelt seine Herde nicht nur aus diesem Stall, sondern aus Juden und unseren Völkern. Und er wird wiederkommen. Wohin? Nach Israel, auf dem Ölberg. Erwarten wir ihn wieder. Und er wird inmitten seines Volkes stehen. Und sie werden sehen, auf den, in welchen sie gestochen haben. Zu seinem Volk wird Jesus zurückkehren. Wir verdanken den Juden den Messias und wir verdanken diesem Volk den wiederkehrenden Messias. Jesus ist, und an jeder Kirche, ja jetzt hier nicht, aber in unseren alten Kirchen, steht immer am Kreuz noch sogar, alle haben das vor Augen gehabt, stellt euch mal vor, Jesus von Nazareth, König der Juden. Es gibt Jesus nicht ohne sein Volk. Jesus, der König der Juden. Und was haben wir Jesus angetan, als wir seine Leute unterdrückt und ermordet haben. Jesus tut gegenwärtig Großes an seinem Volk und das können wir unterstützen im Gebet, in Versöhnungsarbeit, in unserer persönlichen Buße über unseren Irrweg, unsere christlichen Gemeinden, über unseren Hochmut und dieses Volk vor Anfeindung und Hass in Schutz nehmen. Denn wir erwarten nach der physischen Wiederauferstehung dieses Volkes als Nation die geistliche Auferstehung, dass diese Menschen Jesus erkennen und der Welt bezeugen. Das wird das Heil der Welt sein. Wenn dieses Volk mal ruft, Jesus, Messias, komm. Jesus ist groß. Und wo wir uns disqualifiziert haben, Jesus zu bezeugen, da tut er es durch seinen Geist ganz direkt. Er ist groß und sammelt die Herde aus Juden und Heiden. Der große Hirte. Zweitens, was macht ihn groß? Der große Hirte geht in Liebe für uns in den Tod. Ich lese aus Johannes nochmal einen Vers. Der gute Hirte, so haben wir es gerade gehört, lässt sein Leben für die Schafe. Nun, das ist natürlich nichts Neues, aber es ist groß. Größer, als ich selbst gedacht hatte, obwohl ich schon lange Pfarrer bin. Es ist viel größer, als ich ahnte. Anfang dieses Jahr 2014 war für mich persönlich eine recht schwierige Zeit. Ich habe zum ersten Mal persönlich und recht nachhaltig erlebt, wie der Tod uns beraubt und arm machen kann. Und ohnmächtig. Ein Freund aus unserer Gemeinde, den ich 3 Jahre lang begleitet habe, starb im Januar. Weg von seiner Frau und den Grundschulkindern, die er hat. Unsere heißesten Gebete und die verzweifelten Schreie dieser Kinder konnten diesen Vater nicht am Leben halten. So unerbittlich ist dieser Tod. Und so schmerzlich und hinterlässt uns so ratlos. Und 14 Tage später stirbt überraschend mein Vater mit 74 Jahren. Ich kannte das bis dahin noch gar nie, dass sich einfach die Traurigkeit neben dich setzt. Und sie bleibt da sitzen neben dir und du kannst sie nicht wegscheuchen. Kannte ich bisher nicht. Ich war immer so der Tröster und der Seelsorger. Jetzt besucht dich die Traurigkeit und setzt dich dahin. Die bleibt da, schaut dich an und fordert deine Zeit und deine Kraft. War eine ganz neue Erfahrung, auf der anderen Seite zu sein und mal Trost zu brauchen. Und nun möchte ich euch sagen, was war denn dann der Trost? Was war der Trost? Ich möchte antworten, es war dieser Nachmittag im Sterbezimmer meines Vaters in der Klinik in Tübingen. Leider war bei ihm ein Lungentumor aufgebrochen und seine Lunge füllte sich nach und nach mit Blut und es war nicht zu stillen. Mein Vater musste darum ersticken. Es war nicht einfach, für ihn natürlich besonders nicht, aber auch für uns. Und ich sehe es vor mir, meine Mutter liegt auf dem Bett daneben und war kurz eingenickt nach der durchwachten Nacht. Ich sitze neben meinem Vater und halte seine Hand. Er ist gar nicht bei Bewusstsein. Und sein Atem geht so unglaublich schwer. Es ist so ein richtiges Ringen, ein Kampf und alle wissen, er verliert ihn. Und so gehen die Stunden hin. Wie kann man das denn aushalten? Habe ich mich manchmal gefragt. Ich sitze hier rum. Wie kann ich das aushalten? Und wie aushalten konnte ich es. Da war Gegenwart. Ich kann es gar nicht anders sagen. Gegenwart des großen Hirten. Den Gott heraufgeführt hat von den Toten. Das ist das Entscheidende. Ich kann es nicht anders sagen, aber diese Gegenwart des großen Hirten hat alles für mich verwandelt. Und wisst ihr, nicht einfach so im Raum war Jesus gegenwärtig. wie wir es jetzt auch jetzt glauben, sondern in diesem Todeskampf war seine Gegenwart. In diesem Atemholen, das immer schwieriger und immer flacher wurde, in diesem Schweiß auf einer Stirn, in diesem gequälten Leib, in diesem letzten Atemzug. Gegenwart. Auch in dem Kaltwerden des Körpers. Gegenwart. Der große Hirte ist der, den Gott von den Toten heraufgeführt hat. Denn Jesus war genau da auch. Das war mein Trost. Er musste so um seinen Atem ringen. Und er erstickte auch von innen her dort am Kreuz. Und sein letzter Atemzug, den hat er auch getan. Und diese Stille dann. Und das Erkalten seines Leibes. Da war Jesus auch. Liebe Gemeinde, darauf kommt es wirklich an. Und darum war auch darin seine Gegenwart. Das ist der Trost, von dem ich bis jetzt lebe. Und wir dürfen das anbeten, dass Jesus wirklich, nicht so theoretisch, sondern wirklich sein Leben in den Tod gegeben hat. Genau da hinein, weil er uns liebt. Weil er uns da nicht allein lassen will. Das macht ihn groß, größer als den Tod. Der Tod ist groß, wir sind die seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns. Sie kennen das vom Dichter und ich denke, der Hirt ist groß, wir sind die seinen klagenden Munds. Wenn wir meinen, nur Triumphe des Todes zu sehen, kann er zur Hoffnung auferstehen, mitten in uns. Das habe ich da erlebt. Größer als der Tod ist er und seine Macht ist die Liebe des Hirten, der mit uns diesen Weg gegangen ist, damit wir Hoffnung haben. Hoffnung. Und das dritte noch, liebe Gemeinde, der dritte Gedanke, der große Hirte. Was macht Jesus so groß? Ich habe es ganz einfach formuliert, weil er der bessere Herr ist. Weil er der bessere Herr ist. Wir können ja manche denken, auch die Jungen, der Hirte ist irgendwie abgelutscht. Kinderkirche, okay, aber jetzt, wozu brauche ich einen Hirten? Hier gibt es keine Schafe, ich kenne das nicht mehr. Das Bild ist mir fremd und vielleicht ausgedroschen. Was fange ich mit einem Hirten an? Ich brauche einen Mentor, einen Coach. Ich brauche einen, der meine Potenziale sieht und mich fördert. Ja? Ja. Gott hat den großen Hirten aus den Toten heraufgeführt. Ich möchte mal mit einer kurzen Geschichte noch sagen, das passt noch rein. Vielleicht habt ihr schon von Johann Friedrich Flattig gehört, einem Pfarrer der württembergischen Kirche im 18. Jahrhundert. Es gibt so manchmal Flattig-Schulen, weil er für Sonderpädagogik schon die ersten Ideen hatte. Ein Original damals, als das Württemberg noch ein Herzogtum war. Und in Münchingen dort, ich zitiere jetzt mal, an der Tafel des Herrn von Harling, des Münchinger Gutsherrn, an der oft vornehme Herren saßen, kam einst auch die Rede auf die Pietisten. Sie meinten, dass man jetzt überall solche Leute treffe, wohin man auch gehe. Woher das denn komme? Und was ein Pietist sei, fragten sie den Pietistenpfarrer, den Flattig. Der antwortet, wenn sie ihren Hund hart halten und den ganzen Tag auf ihn hinaufschlagen, was tut ihr Hund? Wieso sagte er, geht durch. Und wenn er durchgeht, was tut er alsdann? Er sucht einen anderen Herrn, bei dem er es besser hat. Darauf sagte Flattig, sehen Sie, gnädiger Herr, auf die gemeinen Leute, also die normalen Leute, schlägt jedermann zu, der Herzog schlägt auf sie hinein, die Soldaten schlagen auf sie hinein, die Beamten schlagen auf sie hinein. Das stehen sie nicht aus und gehen also durch, suchen einen anderen Herrn. Sie suchen Christum. Und wer Christum sucht, ist ein Pietist. Nun haben wir ja heute ganz andere Verhältnisse. Wir sind ja nicht mehr untertan. Ja? Wir haben nicht mehr diese Obrigkeit, sondern wir sind in einem offenen, freiheitlichen, wie frei, das ist ja gerade relativ kritisch, demokratischen System sind zur Mitwirkung, zur Beteiligung eingeladen. Das ist eine ganz andere Sache. Und doch beschleicht mich in diesen Wochen das komische Gefühl, so frei sind wir eigentlich gar nicht. Wem dienen wir? Was für ein System fordert uns? Wie demokratisch ist unsere Demokratie und was ist mit diesen Weltmarktgesetzen, die alles beherrschen? Was ist mit Brüssel? Was ist mit dieser Nord-Süd-Gefälle, dass wir immer billig die Dinge da aus dem Süden holen und hier verarbeiten? Wir schwimmen hier im Auge der Suppe, im Fettauge der Suppe hier im Kreis Böblingen. Wir profitieren davon. Aber das ist doch nicht frei, das ist doch nicht gerecht. Und beispielhaft wird es an diesem Ukraine-Ding sichtbar und greifbar. Wer ist der Böse? Die Ukrainer? Ja, sind die USA die Bösen? Ist der Putin? Erfahren wir die Wahrheit? Oder erfahren wir nur das, was wir hören sollen? Wer blickt denn da durch? Der Euro und seine Rettung. Stillhalteparolen. In welchem System stecken wir denn drin? Und mancher denkt dann, ja okay, ist mir wurscht, meine Firma und so. Es geht um mich. Es geht um mich, ich bin mein eigener Herr. Mein eigener Hirt, ich passe auf mich auf. Ich gucke, dass ich meine Gaben und Potenziale entfalten, dass ich finanziell eine Basis habe, um zu leben und mich zu verwirklichen. Den anderen traue ich nicht mehr über den Weg. Und als die Krise war, wurde ich freigesetzt. Und weil es billiger war, wurde das outgesourced. Wir brauchen einen Hirten. Wir brauchen einen, dem wir ganz und gar dienen können. Der uns nicht enttäuscht, nicht hinters Licht führt, sondern uns sein Wort hält, unbedingt. Dessen Reich immer nur kommt und nicht vergeht. Und der seine Herrschaft aufrichtet ohne Gewalt und ohne Finanzdruck. Wem diene ich? Jesus ist groß, weil er der bessere Herr ist. Und das ist meine Zielrichtung. Und das wünsche ich Ihnen, euch allen auch, dass ihr da einen Platz im Leben findet, dass ihr sagt, in dem, was ich hier tue, diene ich meinem Herrn. Und wenn das nicht geht, dann wechsle ich den Platz. In allem, was ich tue, will ich diesem Herrn dienen. Er ist der Bessere. Er passt auf mich auf. Der große Hirte. Er sammelt gegenwärtig die große Herde, egal welche Konfession das ist, aus jüdischen und heidnischen Menschen. Das geschieht jetzt. Und Israel ist im Fokus, der große Hirte, der mit uns aus Liebe diesen Weg des Todes ging und uns Hoffnung schenkt. Der große Hirte, er ist der bessere Herr. Alles ihm zur Verfügung stellen, wäre unsere Antwort. Amen.